Möchte ich alle ganz herzlich begrüßen an diesem zweiten Adventssonntag. Und die Predigt wird sich auch mit dem Advent auseinandersetzen. Ich habe als Predigttext gewählt den Psalm 24, der ein bekannter Adventpsalm ist. Und ich möchte ihn gleich zu Beginn mit uns lesen. Von David ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen, sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die das Angesicht des Gottes Jakobs suchen. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser, der König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen. Das ist Gottes Wort, das wir gemeinsam betrachten wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diesen Psalm liest oder hört, dann kommt einem das ein oder andere Adventlied in den Sinn. Zum Beispiel haben wir letzten Sonntag gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Haben wir letzten Sonntag gesungen und dieses Lied bezieht sich auf diesen Psalm. Auch heute wollen wir dann nach der Predigt ein Adventlied miteinander singen, beziehungsweise ja, das Miteinander singen ist leider sehr eingeschränkt, aber wir Musikteam singt es uns vor, wir dürfen mitsingen, mitdenken, wie auch immer. Und dort heißt es, freue dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Das bekannte Lied Joy of the World. Es geht um das Kommen des Königs. Und das war ja die Botschaft letzten Sonntag in der Predigt von Steve, der aus Lukas 1 gepredigt hat. Und als Maria prophezeit wurde, dass sie ein Kind bekommen wird, dann war die Verheißung des Engels über dieses Kind, über diesen Sohn, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende haben. Der König kommt, als kleines Kind in diese Welt. Advent ist im Kirchenkalender ist die Ankunft des Herrn. Das ist die Bedeutung des Wortes Advent. Die Ankunft des Herrn. Und im heutigen Psalm haben wir die Rede vom König der Herrlichkeit, der einziehen wird. Es geht jetzt nicht so sehr darum, dass wir, wenn ich über das Kirchenjahr spreche, über den Kirchenkalender spreche, dass wir eine kirchliche Liturgie, dass wir uns an diese kirchliche Liturgie halten müssen sozusagen, aber ich finde es eine wirklich schöne Zeit, sich zu besinnen, was die Bedeutung der Advents- und Weihnachtszeit ist. Denn das hat sehr wohl eine Relevanz für unsere Umwelt. Ich meine, alle reden von Weihnachten, alle reden von Advent mehr oder minder, Aber was bedeutet das eigentlich? Und immer weniger Menschen wissen, was es bedeutet. Und darum ist es wichtig, dass wir uns besinnen, was bedeutet es? Und dass wir das auch unseren Mitmenschen sagen. Einer Welt, die total verweltlicht ist, man sagt säkular, keinen Bezug mehr hat zum christlichen Glauben. Aber wir wollen ihnen sagen, was der Inhalt von dem ist, was wir sozusagen feiern. Und auch Migranten zum Beispiel, die keinen Bezug zum Christentum haben, auch sie sind vielfach interessiert zu hören, was feiert ihr eigentlich? Kommen wir zurück zu unserem Psalm. Auffällig bei diesem Psalm sind die Fragen. Vor allem die Frage, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Diese Frage wird zweimal gestellt, weil sie so spannend ist, weil sie so wichtig ist. Und ich denke, dass auch Maria sich gefragt hat, wer soll das sein? Ist das Königtum verheißen, das Königtum, der Thron Davids, ein ewiges Königtum, das nicht aufhören wird? Auch Maria wird sich gefragt haben, wer ist dieser König? Und das Alte Testament ist ja voller Verheißungen, dass ein König kommen wird, Christus, der Messias, der Gesalbte, der Israel retten soll. Und wenn wir die Propheten genauer lesen, dann sehen wir, es geht nicht nur um Israel, sondern dieser König soll Friedefürst sein für die ganze Welt. Und die Antwort auf diese wichtige Frage wird in dem Psalm gegeben. Jahweh, der Herr, der Gott des Alten Testamentes, er ist der König der Herrlichkeit. Kein Mensch kann diese Verheißungen erfüllen. Kein Mensch kann so ein vollkommener König sein. Unmöglich. Auch wenn wir Menschen uns immer wieder nach so einem König sehnen. Man sieht Probleme, das Welt geht drunter und drüber. Und man sehnt sich nach einem Retter. Jemand, der das auch in die Hand nimmt, der ähnlich Klartext redet. Das erleben wir auch jetzt wieder in dieser Zeit, dass die Rufe, das Schreien nach Globalisierung, das ist da. Man hat den Eindruck, dass die Globalisierung und die Digitalisierung, das wird uns retten. Im Grunde ist es genau diese Sehnsucht, wir brauchen jemanden, der das Chaos löst. Und das Alte Testament hat auch dieses Thema, wobei eben ganz klar ist, wer dieser König ist. Es ist Gott selbst. Yahweh ist der König der Herrlichkeit. Und es ist das Wunder von Weihnachten, dass Yahweh, das ist der Name des Gottes im Alten Testament, dass dieser Gott Mensch wird. Das ist das Wunder von Weihnachten. Und ich habe selber über das nachgedacht, Was heißt das? Und wir hatten letzte Woche ein Pastorentreffen hier von der Region Bülach. Und da hat jemand die Andacht gehalten und er hat genau die Frage gestellt. Er sagt, je mehr er die Bibel liest, umso mehr fragt er sich, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Natürlich, wir wissen die Antwort. Wir haben es gelernt vielleicht in der Kinderstunde, im Unti. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Okay. Aber was das bedeutet, das ist nicht zu fassen. Und ich staune immer wieder neu, wenn ich über das nachdenke und ich sehe auch viele, viele andere Menschen staunen darüber und fragen sich, was bedeutet das? Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir neu staunen darüber. Dass es kein Glaubenssatz ist, den wir sozusagen von der Kinderstunde mitgenommen haben, sondern dass es eine Wahrheit ist, die unser Leben durch und durch prägt und über das wir uns freuen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und das ist Advent, die Vorbereitung sozusagen auf das Kommen des Herrn. Wenn wir uns diesen Psalm ansehen, dann beginnt der Psalm mit der Schöpfung. Das ist ganz interessant. Er beginnt mit der Schöpfung und das ist eine wichtige Wahrheit, die wir immer wieder auch reflektieren müssen und sollen, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Und das macht der Psalm gleich einmal klar, dass es hier um den Schöpfer des Himmels und der Erde geht, von dem hier die Rede ist. Und im Alten Testament wird es sehr häufig betont, dass nicht die Götzen der Heiden Macht haben über die Schöpfung, sondern der Gott Israels, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und er ist der Eigentümer und Herr über alles. Und jetzt wird eine Frage aufgeworfen in Vers 3. Wenn auch Gott der Herr über die ganze Schöpfung ist und da gehören wir dazu, so gibt es in dieser Schöpfung einen Unterschied. Und die Frage ist, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf? Das bedeutet, da gibt es einen Grund, dass man nicht einfach auf den Berg des Herrn hinaufgehen darf. Es ist eine heilige Stätte, heißt es hier. Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und die Rede ist vom Tempel in Jerusalem, vom Berg Zion in Jerusalem, vom Berg des Herrn, der als Wohnort Gottes galt. Und jetzt ist die Frage, wer darf dort auf diesen Berg des Herrn gehen? Und im engeren Sinne ist der Berg des Herrn dort, wo der Tempel steht, dort, wo Gott quasi wohnt im Alten Testament. Heutzutage, also wir waren einmal in Griechenland auf einer Studienreise, da gehst du einfach in den Tempel rein und du kannst dir den Tempel anschauen. Da gibt es niemanden, der sagt, du darfst da nicht reingehen. So ist es nicht mit dem Tempel in Jerusalem. Du darfst nicht einfach reinlatschen und sagen, ah, interessant, da ist eine Bundeslade, da ist ein Tisch, da ist ein Rauchopferaltar, ist doch interessant, oder? Das geht nicht. Das ist unmöglich, du kommst nicht rein. Das Alte Testament betont, dass Gott ausgewählt hat, im Dunkeln zu wohnen. Er bewohnt ein unzugängliches Licht, heißt es an der einen oder anderen Stelle im Alten Testament. Und drum die Frage, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wir wissen vom Alten Testament, es war der Hohepriester, der einmal im Jahr dort reingehen durfte. Und das war jetzt nicht ein sehr entspanntes Hineingehen, sondern das war geprägt von Angst, das war geprägt von Furcht. Der Hohepriester musste Opfer bringen, er musste sich waschen, er musste dann im ersten Teil des Tempels gewisse Dinge erfüllen und dann durfte er in dieses Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes treten. Er musste sich reinigen, wie wir gesungen haben in dem Lied. Reinige mein Herz, weil wir Menschen, wir spüren, wir können, so wie wir sind, nicht in die Gegenwart Gottes treten. Das ist die Botschaft, wenn es um den Tempel geht. Die Bedingungen sind gewaltig. Vers 4, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Das ist die Antwort, wer auf den Berg des Herrn gehen darf. Es reicht nicht, einfach nur ein braver Bürger zu sein, sozusagen, sondern der auch ein reines Herz hat. Und so sehen wir, wie bereits im Alten Testament dieser Zusammenhang zwischen dem Tun und unserem Herzen, das ist eins. Wir kennen das ja, wenn Jesus in der Bergpredigt davon spricht, dass in den 10 Geboten es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Sagt Jesus, ja, so ist es. Aber, sagt Jesus, ich sage euch, dass wer in seinem Herzen eine Frau nur begehrlich ansieht, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. Das ist genau die Botschaft von hier. unschuldige Hände, aber auch ein reines Herz. Also das ist keine neue Botschaft, die Jesus da gebracht hat. Es ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Und nun ist die Frage, wie können wir zu einem reinen Herz kommen? Der Liedtext, das wir gesungen haben, sagt, reinige unser Herz, Feuer des Herrn. Also das Feuer ist ja immer, steht immer für das Gericht Gottes, das verbrennt sozusagen das Unreine, die Schlacke. Und also es wird alles gereinigt durch das Feuer. Und wenn wir so etwas singen, dann muss uns bewusst sein als Kinder Gottes, als Christen, dass wir schon gereinigt sind. Es ist so wichtig, dass wir sehen, wir sind gereinigt durch das Opfer Jesu Christi. Das ist gewaltig. Das heißt, dieses ganze, ich sage jetzt so salopp, dieses ganze Theater des Hohepriesters, damit er in das Heiligtum gehen darf, das hat Jesus in einer ganz anderen, viel tieferen Art und Weise erfüllt. Und wir dürfen durch das, was er gemacht hat, rein sein. Das ist gewaltig. Und wie gesagt, es ist oft ein Problem, dass wir diese Dinge selbstverständlich nehmen und sagen, ja, so ist es. Aber es ist eine gewaltige Wahrheit, dass wir gereinigt sind. Und jetzt haben wir gesungen, reinige mein Herz. Und ich denke, das ist schon etwas, was uns öfters auch bewegt, dass wir in unserem Inneren merken, boah, das Herz ist, das ist noch immer nicht ganz rein. Da sind immer noch schlechte Gedanken drinnen. Und wir sehnen uns dann auch, dass das Herz ganz rein wird. Ich hoffe, ihr sehnt euch danach. Ich sehne mich danach und bin oft auch verzweifelt innerlich, wenn ich merke, das ist nicht rein. Aber auch dafür hat die Schrift uns einen Weg bereitet. Und den lesen wir im ersten Johannesbrief, wo es heißt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dieses Reinigen, das müssen wir in diesem Kontext sehen. Das ist eine heilige Reinigung, damit wir fähig gemacht werden, auf den Berg des Herrn zu steigen, in seine Gegenwart zu treten, an diese heilige Stätte, in den Tempel zu treten. Und wir lesen Psalm 24 und ich nehme an, viele von euch kennen den Psalm 23 auswendig, oder? Der gute Hirte. Und der letzte Vers in dem Psalm 23, der lautet, und ich werde wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Das ist die Perspektive eines David. Ich werde wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Und jetzt kommt die Frage, wer darf darauf? Und wir dürfen wirklich hier einstimmen mit dem Psalmisten. Wir dürfen in die Gegenwart des Herrn treten, weil wir gereinigt wurden. Und dann heißt es, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Da geht es um die Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Dieses Falsche oder diese Nichtse, es gibt auch Übersetzungen, die bringen das in Zusammenhang mit den Götzen. Die Nichtse sind die Götzen, aber wir wollen nicht auf das Falsche schwören und auf das Falsche trauen, sondern auf den lebendigen Gott. Und wer so ausgerichtet ist auf den lebendigen Gott, durch die Reinigung, die er empfangen hat, dort ist der Segen des Herrn verheißen, seine Gerechtigkeit, sein Heil, seine Rettung. Er sagt, das ist ein Geschlecht, ein heiliges Geschlecht, sage ich jetzt, das ganze Leben auf Gott ausrichten will. Das ist nicht eine Bande von Menschen, die Gott austricksen will, sondern das ist eine Gemeinschaft, ein Geschlecht von Menschen, die das tun will, was Gott will. nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, beten wir im Unser Vater. Und nun kommen wir zu diesen Versen 7 bis 10, wo es jetzt nun darum geht, wo die Frage jetzt aufgeworfen wird, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Beziehungsweise wird von dem Einzug des Königs gesprochen. Und es ist wie ein Gespräch, ein Zweiergespräch, ein Zwiegespräch, ein Dialog. Und wer der Sprecher ist, wissen wir nicht genau. Es kann David sein, der den Psalm geschrieben hat, der sagt, er erhebt ihr Tore, eure Häupter. Also damit ist gemeint das Tor, nicht der Tor, sondern das Tor, das sich heben soll, die Pforten, die sich heben sollen. Und der Sprecher sagt, Tore, erhebt euch. Und dann kommt die Frage zurück, wer ist dieser König der Herrlichkeit, dass das Tor geöffnet werden soll? Man könnte sich vorstellen, das sind die Wächter, die am Tor stehen. Die sagen, ja, mit welcher Berechtigung kommst du hier rein? Oder willst du hier rein? Und die Frage, die uns beschäftigt, ist, wohin zieht der König ein? Das ist ja das Bild eigentlich, der Tempel hatte Tore, Jerusalem als Stadt hatte Tore und das Bild ist das des Einzugs, eine Art Prozession in die Stadt Jerusalem, in den Tempel. Und wir fragen uns nun konkret, was ist das für ein Einzug des Königs? Und Psalmen haben immer mehrere Ebenen der Bedeutung. Wir haben meistens eine unmittelbare Bedeutung, die den Psalmschreiber betrifft, in dem Fall David. Und die Psalmen haben meistens auch eine prophetische Ebene, nämlich die Frage, was bedeutet das für Christus, der das Zentrum der Heiligen Schrift ist. Die unmittelbare Bedeutung für David ist nicht ganz einfach, denn David hat nie erlebt, dass die Herrlichkeit des Herrn in Jerusalem einzieht. Was David erlebt hat, das war, dass er die Bundeslade, die ja verloren gegangen ist, die die Philister erbeutet hatten, dass diese Bundeslade zurückkam nach Jerusalem. David hat diese Bundeslade geholt. Und wir lesen, als David das getan hat, war also ganz Jerusalem, es war ein Riesenaufruhr. Und David brachte die Bundeslade zurück und er hat auch vor dieser Bundeslade getanzt. Und da heißt es, so brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf, nämlich nach Jerusalem hinauf, mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Also es war ein Riesenaufruhr. Und sie brachten die Lade zum Berg Zion. Ich möchte es ganz kurz, nur weil ich das sehr spannend finde, euch kurz zeigen, wohin die Lade gebracht wurde. Das ist ja so Jerusalem, wie wir es heute kennen, ein Luftbild, hier das Tempelareal. Aber was die wenigsten von uns wissen, ist, dass das ursprüngliche Jerusalem dieser relativ kleine Bereich hier unten war, den man vor einigen Jahren oder Jahrzehnten entdeckt hat und den man auch besuchen kann als die Stadt Davids. Und dorthin wurde die Lade gebracht. Also das ist jetzt so eine Zeichnung von diesem ursprünglichen Teil von Jerusalem. Das ist der Königspalast von David und das ist so die Vorstellung, dass David neben seinem Palast ein Zelt aufgeschlagen hat und dorthin hat er dann die Lade gestellt. Denn dieses Zelt, also diese Stiftshütte, die war nicht in Jerusalem, die war noch gar nicht dort. Oder nicht dort zu diesem Zeitpunkt. So stellt man sich das vor, hier von einer anderen Perspektive. Und da sieht man so einen Steinhaufen, den man nämlich heute noch sehen kann, also wenn man in diese Stadt Davids reingeht, dann sieht man diesen Steinhaufen und man hat sich gefragt, was soll dieser Steinhaufen und man nimmt an, es ist die Befestigungsmauer für den Palast von David und hier sozusagen dieses Zelt, wo er diese Lade des Bundes hineingestellt hat. Aber er hat nicht erlebt, dass die Herrlichkeit des Herrn einzieht. Wir kommen zur nächsten Phase in der Geschichte Israels und das ist die, als Salomo dann den Tempel baut. Jetzt sehen wir hier bis hierher, das war dieses Ursprüngliche und der Tempel ist hier oben gebaut und auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Hier heroben wurde der Tempel gebaut und das ist der Palast von Salomo. Der hat nicht gekleckert, der hat geprotzt, Salomo, und hat also die Stadt erweitert und hat den Tempel oben hingebaut auf den Berg des Herrn. Seither ist das, dieser Bereich wird als der Berg des Herrn bezeichnet. Und als Salomo den Tempel eingeweiht hat, ist die Herrlichkeit Gottes eingezogen in diesen Tempel. Muss ein gewaltiges Ereignis gewesen sein. Auch damals war ganz Jerusalem auf den Beinen. Es war ein irrsinniges Erlebnis, muss das gewesen sein. Die ganze Stadt war in Bewegung und der Tempel wurde eingeweiht. Was aber sich nicht erfüllt hatte, war, dass der König der Herrlichkeit als starker und mächtiger König, der mächtig im Kampf ist, als der Herr der Heerscharen eingezogen ist. Das hat man auch damals nicht erlebt. Und so kommen wir jetzt zum Advent, die Ankunft des Herrn. Und wir haben letzten Sonntag, wie gesagt, gehört, dass Maria diese Verheißung bekommen hat, dass das Kind in ihrem Leib der König ist, der König der Herrlichkeit, der kommt. Dein König kommt zu dir, Jerusalem. Als aber Maria dieses Kind geboren hatte und als die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und dem Herodes gesagt haben, dass wo ist jetzt der König? Da war auch ganz Jerusalem auf den Beinen und war in Bestürzung, aber in einer negativen Art und Weise. Herodes wollte überhaupt nicht, dass da ein anderer König kommt. Er wollte selber König bleiben. Und nur wenige, ganz, ganz wenige Menschen in Jerusalem haben Jesus willkommen geheißen und haben sich gefreut über Jesus. Das war ein Mann namens Simeon und eine Prophetin Hanna. Also auch das ist nicht die Erfüllung. Dann gab es eine weitere Gelegenheit, wo Jesus einzieht am Palmsonntag nach Jerusalem. Wiederum ist die ganze Stadt in Bewegung. Der König zieht ein. Gewaltiges Ereignis. Und wir haben dann in der Stelle, heißt es, dass das die Erfüllung ist eines alttestamentlichen Zitats aus Sacharja, dass erfüllt würde, was geschrieben steht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen des Lasttiers Jungen. Sanftmütig, und hier haben wir von einem König mächtig. Im Kampf ist hier die Rede. Auch da sehen wir, das ist noch nicht die Erfüllung dessen, was der Psalm uns lehrt. Und wie wir wissen, hat die Begeisterung über Jesus am Palmsonntag, die hat nicht lange angedauert, und bereits am Freitag war Jesus, ist er umgebracht worden am Kreuz von Golgatha, um für die Sünde der Welt zu sterben. Sanftmütig. Er ist nicht gekommen als mächtiger König, der Gericht hält, sondern er ist gekommen als sanftmütiger Heiland, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir gereinigt werden können. Also auch das ist nicht die Erfüllung gewesen. Und so kommen wir zu einer weiteren Phase in der Heilsgeschichte. Und nach Tod Jesu kommt die Auferstehung Jesu und nach der Auferstehung kommt die Himmelfahrt. Und die Himmelfahrt ist die Inthronisation Jesu im Himmel. Ein gewaltiges Ereignis, das an vielen Stellen im Alten Testament beschrieben wird. Und Prediger wie zum Beispiel Spurgeon beziehen das auf diesen Psalm. Jetzt zieht. Der König der Herrlichkeit in den himmlischen Tempel ein. Und das ist eine Wahrheit, die im Neuen Testament immer und immer wieder betont wird, zum Beispiel im Hebräerbrief. Da heißt es denn, der Christus ist nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum eingegangen. Das könnte man ja hier annehmen, ein irdisches Heiligtum. Nein, da ist er nicht hineingegangen, sondern dieses irdische Heiligtum war nur ein Gegenbild, ein Vorbild, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern Jesus ist in den Himmel selbst eingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Der Hebräerbrief spricht auch vom himmlischen Jerusalem, in das, zu dem wir als Gläubige hinkommen. Und jetzt fragen wir uns, ist Jesus als mächtiger, siegreicher König in dieses Heiligtum eingegangen? Und ich würde sagen, ja. Denn er hat den ärgsten Feind besiegt, den es gibt, den Tod besiegt. Und er hat den Satan besiegt, wie wir in Kolosserbrief und auch anderen Stellen lesen, dass durch Jesu Tod am Kreuz der Sieg vollbracht wurde, der Sieg über den Teufel. Und es ist interessant, dass auch Adventlieder wie das, was wir dann später singen werden, darauf einen Bezug nehmen. Und da heißt es zum Beispiel in dem Lied, freuet euch doch, weil Jesus siegt. Und dann heißt es, des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Also diese alten Adventlieder, Weihnachtslieder haben oft ganz, ganz tiefe Wahrheiten, bringen sie uns zum Ausdruck. Und dann bringen diese Lieder auch zum Ausdruck, dass es eine persönliche Ebene gibt, auf der wir diesen Psalm auch für uns anwenden können. Denn in dem Lied heißt es zum Beispiel, freue dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit und mach dich bereit. Also wir sollen uns bereit machen, wenn der König kommt. Und auch in dem anderen Lied, das wir letzten Sonntag gesungen haben, da heißt es, dass wir unser Herzenstor öffnen sollen. Dass wir unser Herz zubereiten sollen, reinigen sollen. Aber natürlich nicht, indem wir selber die Hand anlegen können, sondern indem wir die Reinigung durch unseren Herrn annehmen. Das heißt, Advent führt uns durch die ganze Heilsgeschichte, durch das Kommen des Königs. Das Kommen des Königs, er will in das Seine kommen. Er will das Seine in Besitz nehmen. Und er will uns Menschen begegnen. Und das ist die Botschaft, Geschwister, die wir den Menschen weitergeben können. Advent heißt, der König kommt. Und der König kommt zuerst in Sanftmut. Aber die Bibel spricht auch von dem zweiten Kommen Jesu. Und es ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Jesus kommt wieder, um Gericht zu halten über die ganze Welt. Das war die Predigt des Paulus am Areopag. Er hat gesagt, Gott hat einen Tag gesetzt, wo er den ganzen Erdkreis richten wird. Darum tut Buße. Es ist jetzt noch Zeit, Buße zu tun. Jesus wird wieder kommen. Das haben wir in dem ersten Lied gehört, das uns vorgespielt wurde, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und es ist interessant, im Advent, der Advent hat diese zwei Bedeutungen. Wir warten auf das Kommen Jesu als Baby, als Kind zu Weihnachten. Und Advent ist aber auch das Warten auf das zweite Kommen des Herrn. Beide Bedeutungen liegen im Advent drinnen. Ich komme zum Schluss. Wir haben einen wichtigen Adventpsalm betrachtet. Wir haben gehört vom Kommen Jesu in unscheinbar als Baby in der Krippe. Und ja, unscheinbar, aber mächtig und stark, weil er durch seinen Tod am Kreuz den Teufel besiegt hat. Und wir denken an das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und das ist die Herrlichkeit, die Jesus bei der Himmelfahrt empfangen hat von seinem Vater, dass er inthronisiert wurde. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir singen dann gemeinsam dieses Lied, Freu dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Jesus kommt bald, mach dich bereit. Er hilft aus Sünden Nacht. Zum Abschluss möchte ich uns die Frage stellen, sind wir bereit? Sind wir bereit, unserem Herrn zu begegnen? Jeden Tag neu. Wir möchten uns jetzt kurz eine Zeit der Stille geben, wo wir in uns gehen und uns vor Gott prüfen, sind wir bereit? Und wie ich gesagt habe, wenn es etwas gibt, wir dürfen es Gott bekennen und in dem Moment reinigt er uns und es gibt kein Hindernis mehr zwischen Gott und mir. Nehmen wir uns eine Zeit der Stille. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit jetzt besonders an diese Wahrheiten denken dürfen. Und ich bete darum, dass diese Wahrheiten wieder neu groß werden für uns. Dass wir uns an diesen Wahrheiten freuen. Dass wir erlöst sind, dass wir gereinigt sind, dass wir in die Gegenwart des lebendigen, allmächtigen, heiligen Gottes treten dürfen. Und dass das der Grund unserer Freude ist, das Zentrum unserer Freude. Herr, gib uns die Gnade, dass wir mit dieser Freude auch in die Welt gehen und Hoffnung weitergeben. Licht, wie wir gehört haben, dass wir Lichter sind in dieser Welt, die das Dunkel erhellen, sodass Hoffnung da ist. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen von uns in der Weise berühren mögest. Danke dir für deine Gegenwart und dass du deine Verheißungen wahrmachst. Amen.